SRF 3.
Bei der Postauto AG fallen wohl Stellen weg. Eine Folge der Affäre um Buchhaltungstricks. Die Stunde der Wahrsager in Schweden. Wie die neue Regierung aussieht, ist absolut offen. China soll die uigurische Minderheit drangsalieren. Würden Sanktionen aus dem Ausland etwas verändern? Das jetzt hier im Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Ja, die Postauto-Affäre, sie poppt nochmals auf, denn das Unternehmen zieht jetzt Konsequenzen aus den Tricksereien bei der Buchhaltung. Diese treffen auch das Personal. Jan Baumann.
Den bestehenden Service-Public-Auftrag effizienter erfüllen als bisher, das ist vereinfacht gesagt das Ziel der Reorganisation von Postauto. Das Unternehmen sei heute hauptsächlich für den regionalen Personenverkehr in den Kantonen da, sagt Mediensprecher Urs Bloch. Von dort kämen über 80% der Einnahmen. Und in diesem Kerngeschäft wolle man sich schlanker organisieren. Gewisse Abläufe seien heute zu wenig klar, erklärt der Mediensprecher.
Wir haben Doppelspurigkeiten, die Verantwortlichkeiten sind auch nicht immer klar. Und man hat entschieden, dass wir jetzt von einer regionalen Führung auf eine funktionale Führung wechseln. Das heißt, die Themen sind dann klar geregelt und die sind überall gleich. Und das war bisher vielleicht nicht immer der Fall.
Derzeit ist Postauto daran, von der Chefetage bis zur Basis die Rollen neu zu verteilen. So wurde letzte Woche bekannt, dass die Geschäftsleitung des skandalgebeutelten Betriebs wieder fast komplett besetzt ist. Als nächstes gehe es darum, im Gespräch mit den über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die gesamte Organisation bis zur Basis hinunter neu auf die Beine zu stellen. Und wie das so ist bei solchen Reorganisationen, die Gelegenheit wird genutzt, um zu sparen. Und dies, obwohl Postauto in ihrer heutigen Mitteilung wörtlich schreibt, mit der Neuausrichtung sei kein Sparziel verbunden. Die 40 bis 60 betroffenen Stellen, also rund 2% der Belegschaft, seien hauptsächlich in der Verwaltung angesiedelt, präzisiert Mediensprecher Urs Bloch.
Sicher ist im Moment, dass das Fahrpersonal und das Kontrollpersonal nicht betroffen ist. Die machen ihre Arbeit weiterhin wie bis anhin, da ändert gar nichts. Und bei den anderen Stellen wird geschaut, wo sind die künftig beheimatet, gibt es da Änderungen oder kann man vielleicht einfach ganze Bereiche in die neue Organisation übernehmen.
Die erste Reaktion der Gewerkschaft Transfer fällt pragmatisch aus. Man setze sich in den bevorstehenden Konsultationen dafür ein, dass möglichst wenig Stellen verloren gehen, sagt René Fürst von Transfer auf Anfrage.
Jetzt zu Juliette Schild und den Nachrichten. Es formiert sich Widerstand gegen Schweizer Waffenexporte in Bürgerkriegsländer.
Ein parteiübergreifendes Komitee-Gremium hat eine Initiative gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer lanciert. Hinter der sogenannten Korrekturinitiative stehen linke und bürgerliche Politiker von SP bis BDP sowie kirchliche Kreise. Sie sind nicht einverstanden mit dem Beschluss des Bundesrats, die Kriegsmaterialverordnung zu lockern. Der Bundesrat will damit auch Waffenexporte in Länder erlauben, in denen Bürgerkrieg herrscht. Die Initianten wollen ihre Initiative wieder zurückziehen, falls der Bundesrat seinen Entscheid rückgängig macht. Die Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz sollen geschützt werden, trotz des Freihandelsabkommens mit China. Das fordern die Gesellschaft für bedrohte Völker sowie Tibet-Organisationen. Sie haben bei der Bundeskanzlei in Bern eine Petition eingereicht mit 8000 Unterschriften. 5 Jahre nachdem die Schweiz das Freihandelsabkommen mit China unterzeichnet habe, werde dieses von Politik und Behörden vorwiegend positiv dargestellt. Durch die Annäherung erhalte China aber zunehmend Einfluss, auch in der Schweiz, schreibt die Gesellschaft. Das bekomme die tibetische Gemeinschaft zu spüren mit Einschüchterungsversuchen, aber auch durch Beschattungen durch chinesische Spione, heißt es im Schreiben weiter. In der Schweiz besteht Handlungsbedarf in Sachen Datensicherheit und Datenbearbeitung. Darum habe man dem Bundesrat 51 Vorschläge unterbreitet, schreibt eine Expertengruppe vom Eidgenössischen Finanzdepartement EFD in einem Kommuniqué. Es gehe unter anderem um den Schutz der Privatsphäre, um die Selbstbestimmung bei der Verwendung persönlicher Daten oder um die Rolle der Ethik, heißt es weiter. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ist nun beauftragt worden, die Vorschläge zu analysieren und das weitere Vorgehen zu planen. Dieses solle dann bis Mitte 2019 dem Bundesrat vorgelegt werden, schreibt das EFD. Der Schützenkönig am diesjährigen Knabenschießen in Zürich heißt Noah Affolter. Der 16-Jährige aus Wernetzhausen bei Hinwil setzte sich im Ausstich gegen 4 Mädchen durch und erreichte 31 Punkte. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.909 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.1262 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,30 Rappen. Und noch die Wetteraussichten. Es geht heute sonnig weiter, gelegentlich ziehen dünne Wolkenfelder vorbei. In den Alpen gibt es Quellwolken. Es wird 26 bis 29 Grad warm.
Mittag.
Das muss Konsequenzen haben, fordert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Denn China soll 1 Million Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren in Umerziehungslager gesteckt haben, Nachbarn zum Spitzeln zwingen, die Menschen systematisch drangsalieren. Unser Korrespondent Martin Aldrovandi hat sich jetzt selbst ein Bild im Uigurengebiet gemacht. Ich habe ihn gefragt, was ist Ihr Eindruck? Trifft der Vorwurf der systematischen Drangsalierung zu?
Im Detail ist das schwierig zu sagen, aber mein Eindruck ist, dass sehr vieles darauf hindeutet. Im Alltag werden diese Menschen regelmäßig kontrolliert. Viele Uiguren müssen fast täglich ihr Handy abgeben, den Polizisten, die dann kontrollieren, was drauf ist. Es gibt überall Metalldetektoren, wie am Flughafen, also vor allem Supermärkten und Unterführungen, eigentlich überall. Und da müssen oft auch nur die Uiguren durch und die anderen, die Chinesen oder auch ich, darf da einfach vorbeilaufen. Und das ist ja eigentlich schon eine Diskriminierung. Und all das, auch die Menschen, die Angst hat, mit mir zu reden, die Staatssicherheit, die im Hotel vorbeigekommen ist, all das deutet darauf hin, dass das Leben dort eben nicht gewöhnlich ist wie im restlichen China.
China bestreitet aber die Vorwürfe und sagt, es würden nur Terroristen verfolgt und eingesperrt in diese Umerziehungslager zum Beispiel. Was ist dran an dieser Sichtweise?
Es gab in der Vergangenheit mehrere Anschläge, die konnten aber auch nicht alle auf Uiguren zurückgeführt werden. Da ist vieles auch unklar. Also was man sagen muss, eben, es sind nicht alle Menschen dort Terroristen. Und sogar wenn man gegen den Terrorismus vorgehen will, dann kann man nicht alle Menschen unter Generalverdacht stellen.
Es leuchtet ja ein, dass nicht alle Uigurinnen und Uiguren einfach Terroristen sind. Das wird auch die Regierung wissen in China. Warum werden sie trotzdem so schlecht behandelt? Was stecken da für Motive dahinter?
Es ist seit ein paar Jahren ein neuer Gouverneur an der Macht dort. Der war vorher in Tibet und der hat den Auftrag bekommen, hart durchzugreifen. Und da hat man es offenbar ein bisschen übertrieben. Die Chinesen, die sagen inzwischen ja auch, die einen Lager, also sie sagen nicht, dass die Lager gar nicht existieren. Bei einen Lagern soll es sich um Berufsausbildungslagern handeln. Dann hat mir jemand gesagt, also Offizielle, sie wissen gar nicht, ob das überhaupt so ist. Also irgendwie scheint man sich da auch nicht mehr so sicher, wie man das gegen außen kommunizieren soll.
Und von außen kommt jetzt Druck, da werden Sanktionen gefordert. Die UNO hat sich schon geäußert, jetzt kommt Human Rights Watch mit diesem neuen Bericht. Könnten Sanktionen denn irgendeinen Einfluss haben in China?
Human Rights Watch fordert ja Sanktionen gegen bestimmte Personen, die dort tätig sind, gegen Beamte und auch den Gouverneur. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das direkt etwas nützt, weil die Order kommt ja von ganz oben, also von der Regierung in Peking. Aber der Druck von außen, also von der UNO und auch der Druck eben von Menschenrechtsorganisationen und auch von den Medien, das wird in China von der Regierung natürlich verfolgt, also genauestens beobachtet. Und das haben mir auch Uiguren gesagt. Sie hoffen eben, dass die Menschen außerhalb Chinas sie nicht vergessen.
Informationen von Martin Aldrovandi in Shanghai.
Info 3 Mittag.
Patt. In Schweden ist nach den Wahlen völlig offen, wer das Land regieren wird. Denn die bisherigen Blöcke links und rechts im Parlament sind praktisch gleich stark. Und fast jede Partei hat ihre eigene Idee, wie eine Regierung aussehen soll. Unsichere Lage also, von Ratlosigkeit sei aber nichts zu spüren, berichtet Bruno Kaufmann aus Stockholm.
Als die Glocken der Storkyrka auf der Stockholmer Altstadtinsel heute Morgen einen neuen Tag einläuteten, erwachte die schwedische Hauptstadt in einem neuen politischen Zeitalter. Mit dem starken Abschneiden der Schwedendemokraten bei den Parlamentswahlen vom Sonntag ist nun jede künftige Regierung von dieser nationalistischen Partei abhängig. Oder aber die Parteien wagen es, den klassischen Links-Rechts-Graben zu überwinden. Doch von dieser neuen Realität möchte der konservative Chef der Opposition, Ulf Kristersson, im Moment noch nichts wissen. Jetzt muss Regierungschef Stefan Löfven zurücktreten. So funktioniert unser System.
Nu ska statsministern Stefan Löfven avgå. Otroligt viktigt arbete.
Så Rücktritt? Das kommt nicht in Frage, antwortete Stefan Löfven und spielte den Ball zurück ins bürgerliche Lager.
Man ska stå upp för blockpolitiken, som de fyra borgerliga nu har gett uttryck för.
Wer nicht bereit ist, mit uns über eine große Koalition zu verhandeln, überlässt den Schwedendemokraten den Entscheid über die künftige Regierung. Jimmie Åkesson, der Chef der Schwedendemokraten, die am Ende weniger Stimmen als erwartet hinzugewonnen hatten, gab sich hingegen so bescheiden wie schon lange nicht mehr.
Wir sind ein großes Parti,
Wir sind eine große Partei, aber nicht die größte und werden nicht Teil einer Regierung, betonte Åkesson und machte damit klar, dass er sich und seine Partei nun als Königsmacher sieht und nicht als möglicher Koalitionspartner. Nach der Wahl in Schweden klingt es zunächst immer noch so, wie es vor der Wahl geklungen hat. Alle wissen, was und wohin sie wollen. Nur noch weiß niemand, wann und wie diese verschiedenen Pfade auf einen gemeinsamen Weg zusammengeführt werden können und eine Regierung gebildet werden kann.
Info 3 berichtet kompakt, heute verantwortlich Valerie Wacker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.